An meine erste Begegnung mit meinem heutigen Gast erinnere ich mich noch sehr genau. Da stellte er die provokante Frage, wollen wir die Pandemie nun beenden oder nicht? Inzwischen ist die Corona-Pandemie, denn von ihr ist die Rede, lange vorbei. Doch nicht alle Menschen haben mit diesem Einbruch in ihr, in unser aller Leben abgeschlossen. Ich selbst auch nicht und mein heutiger Gast auch nicht. Einer, der sich immer noch mit dem Thema Corona beschäftigt, ist der Datenanalyst und Publizist Tom Lausen. Vorstellen brauche ich ihn vermutlich nicht mehr groß, denn er ist vor allem durch das Buch Die Intensivmafia und seine vielfältigen Anfragen an Bundesbehörden, auch an das Robert-Koch-Institut und dann seine anschließenden Vorträge darüber bekannt geworden. Deutschlandweit bekannt und inzwischen auch über Deutschland hinaus. Seit einiger Zeit gehört er der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages an, die sich ja bekanntlich mit der Aufarbeitung der Corona-Pandemie beschäftigen soll. Und jetzt stellt sich auch die Frage, ob das tatsächlich dort so geschieht, wie das angekündigt wurde. Jüngst war er auch außerhalb Deutschlands im Einsatz in Südtirol. Hierüber und über den Sinn einer Aufarbeitung einer Pandemie und ihrer Maßnahmen spreche ich heute mit Tom Lausen.
Gespräch.
Tom, wissen wir denn jetzt sicher, dass Lauterbach, Wieler, Drosten und Co. die Bevölkerung während der Corona-Pandemie systematisch und bewusst belogen haben?
Noch, also in der Enquete-Kommission haben die ja so ein paar Sachen gesagt und aus denen heraus könnte man das interpretieren. Ich bin aber der Auffassung, dass es nicht sicher so ist, dass sie uns systematisch belogen haben, sondern ich bin der Auffassung, dass sie systematisch Vorgaben bekommen haben. Das ist zumindest meine Interpretation, wie sie Dinge kommunizieren sollen. Das ist sehr spannend. Allerdings, wenn man die Bücher liest von Spahn und auch anderen, dann stellt man wiederum fest, da sind sehr interessante Elemente drin, die das vielleicht belegen könnten.
Also du deutest es ja schon an, es geht viel um Kommunikation. Während der Corona-Pandemie gab es eine Menge an Kommunikation aus verschiedenen Richtungen. Offizielle Stellen haben viel kommuniziert, offizielle Stellen sind dann begleitet worden durch Wissenschaftler, die sich zu Wort gemeldet haben. Einen habe ich ja eben schon erwähnt, Christian Drosten, aus meiner Sicht doch tatsächlich auch immer noch aus heutiger Sicht eine Schlüsselfigur dieser Zeit. Jetzt geht es wieder um Kommunikation aus meiner Sicht, jetzt geht es um die Frage, wie spricht man im Nachgang über die Corona-Pandemie und die Maßnahmen der Regierung in Deutschland, aber auch der anderen Regierungen weltweit eigentlich. Wie sprechen wir heute darüber? Können wir tatsächlich zu sowas vordringen, was man Wahrheit nennen könnte? Können wir wirklich eine Aufarbeitung erreichen? Wie siehst du das und was ist für dich Aufarbeitung?
Es gibt verschiedene Gremien auf der ganzen Welt, in Europa, kann man sagen, in Deutschland, die mir bekannt sind. Und ich würde sagen, dass wir zur Wahrheit natürlich vordringen, alleine schon über diese sogenannten Impfstoffe. Die Leute, die das genommen haben und akzeptiert haben, werden langsam etwas aufmerksamer und gucken sich diese Sachen genauer an. Und das führt natürlich zu einem anderen Bewusstsein. Das ist aber nur der eine Teil. Der in den Aufarbeitungskommissionen stattfindet, da würde ich sagen, wird es sehr, sehr schwierig, weil es massiv verhindert wird von denjenigen, die das quasi mitgetragen oder angeordnet haben. Also sie haben sozusagen alle Maßnahmen gemacht. Aber wir haben auch gute Trümpfe. Und da komme ich zu deiner zweiten Frage, was ich unter Aufarbeitung verstehe. Unter Aufarbeitung verstehe ich, jede einzelne Maßnahme, die der Staat erlassen hat, zu untersuchen darauf, ob diejenigen, die das erlassen durften, ob die die entsprechenden Folgenabschätzungen im Vorwege gemacht haben. Folgenabschätzung heißt, wenn ich Besuchsverbote im Altenheim anordne, dann muss ich vorher überlegen, was kann dann passieren. Ja, wenn ich also jetzt in ganz Deutschland beispielsweise, wenn ich 3 Millionen oder 2 Millionen alte Menschen in den Pflege- und Altenheim habe, dann ist relevant, dass ich mir überlege, was passiert, wenn ich denen den Besuch verwehre? Was passiert mit diesen Menschen? Und das Zweite, wenn ich jetzt anordne, dass die in Quarantäne müssen oder freiheitseinschränkende Maßnahmen erleiden müssen, was passiert mit denen? Werden die krank, sterben die und so weiter? Ja, und wenn ich dann fertig bin mit meiner Folgenabschätzung, dann muss ich die dokumentieren. Und all das ist nicht gemacht worden. Mhm. Und das heißt also, die in den Kommissionen reden immer nur, wie machen wir es nächstes Mal und wie können wir es machen, damit wir nicht so ein Hickhack haben. Ja, also am liebsten so ein Katalog. Jetzt greife ich zu Lockdown, jetzt greife ich zu, keine Ahnung, nochmal mehr einsperren und nochmal mehr einsperren und jetzt noch eine Maske drüber. Und das ist das, was die gerne möchten. Also die, davon, da spreche ich von eigentlich nahezu allen, die glauben, dass sie das so tun müssen. Und ich gehe davon aus, dass wir, wenn überhaupt ein nächstes Mal existiert, dann müssen wir ganz extrem darauf achten, dass jede Maßnahme, die irgendwie getroffen wird, zunächst einmal eine für jeden transparente Folgenabschätzung hat. Hm. Und ich gehe davon aus, dass die Schließung von Altenheimen für Besucher unheimlich viele Todesfälle mit sich gebracht hat. In Bergamo wissen wir das, in Madrid wissen wir das erst recht. In Madrid war es sogar so, dass als der Lockdown kam, da fingen ja erst die Todesfälle an und dann hat die spanische Soldateneinheit UME, die haben dann in den Altenheimen in Madrid, sollten die desinfizieren und haben dann Todesfälle, da, also Menschen, die in ihren Betten tot lagen, gefunden und kein Personal mehr. Und das schreibt nicht irgendwer, sondern das schreibt sogar Salvador Illa, das ist der damalige Gesundheitsminister, der ziemlich neu war. Der hat geschrieben, dass dieser Vorfall oder diese Vorfälle so stattgefunden haben. Hm. Und damit ist für mich klar, dass das ein Verbrechen ist, wenn man Altenheime mit Besuchsverboten überzieht, weil man damit Menschen tötet. Natürlich nicht so, wie der typische Mörder das machen würde, ja, der dann
irgendwie. Aber es geschieht.
Aber es geschieht. Und das ist sozusagen das große Problem, das niemand untersucht hat. Denn ich habe Herrn Ramelow gefragt bei der Aufarbeitung, ja, wie haben Sie denn zum Beispiel, was ja eine Stufe niedriger ist, ist ja die Sache, dass man die Krankenhäuser die elektiven Operationen verboten hat. Das klingt so schön, elektive Operationen. Elektive Operationen sind Operationen, die nicht überlebensnotwendig sind. Und das führte dazu, dass die Leute natürlich auch Angst hatten, ins Krankenhaus zu gehen und unheimlich viele herzkranke Menschen nicht ins Krankenhaus gegangen sind und dann wahrscheinlich in großer Zahl auch außerhalb gestorben sind, ohne Hilfe und es nicht hätten müssen.
Also du sagst wahrscheinlich, weil wir das nicht wissen, weil es dazu keine Statistik gibt. Aber die würdest du dir wahrscheinlich gerade wünschen. Du hättest dir dazu gerne nähere Untersuchungen gewünscht, nehme ich an. Oder höre ich jetzt
raus? Naja, also wir können natürlich sehen, dass Menschen außerhalb der Krankenhäuser mehr gestorben sind, als es zu erwarten gewesen wäre. Es gibt sozusagen, wenn man die Statistiken ansieht, gibt es im Krankenhaus immer eine gewisse Prozentquote an Menschen, die, wenn sie im Monat sterben, die sterben im Krankenhaus und die andere Prozentquote stirbt außerhalb. Also ich kann mal so sagen, ungefähr 45% aller Todesfälle in Deutschland geschehen im Krankenhaus. Ja, also die Hälfte der Menschen, grob gesprochen, stirbt im Krankenhaus. Das ist erstmal grundsätzlich ein Fakt, der, ich finde, der auch mal überlegenswert ist, ob das so sein kann. Und die andere Hälfte, die stirbt, also ich sag mal jetzt grob, 1 Million Menschen sterben, 500.000 davon im Krankenhaus und 450.000 im Krankenhaus und 550.000 sterben außerhalb. Und jetzt stellt sich die Frage, warum passiert es, dass in einem Lockdown auf einmal nur noch 38% im Krankenhaus sterben und die restlichen 62% sterben dann außerhalb. Das heißt also ein großer Teil.
Lass mich da mal schnell einhaken. Du bist ja, wir kennen uns ja schon sehr lange, eigentlich haben wir uns genau während dieser ganzen Maßnahmen kennengelernt und das Buch, das dich bekannt gemacht hat, die Intensivmafia, das ist ja maßgeblich dadurch auch entstanden, dass wir bei den Diskussionen waren und du die Erkenntnisse hattest und überlegt hattest, wie kriegt man das in die Öffentlichkeit. Jetzt bist du ein sehr zahlengesteuerter Mensch, das heißt, du schaust dir sowas an. Kein Mensch, würde ich behaupten, hat vorher wahrgenommen, ich jedenfalls nicht und wahrscheinlich auch viele, die uns zuschauen, zuhören auch nicht, wie viele Leute in Krankenhäusern sterben und außerhalb. Das sind ja super interessante Zahlen und die Zusammenhänge, die du herstellst, die sind ja sehr, sehr wichtig und bedenkenswert. Dringst du denn mit solchen Zahlenargumenten überhaupt zu jemandem durch, wie Bodo Ramelow, ehemaliger Ministerpräsident, der als Politiker ganz andere, behaupte ich jetzt mal, Prioritäten hat als Zahlen, der wird sich von irgendjemand was berichten lassen, der hört sich vielleicht die Schlussfolgerung an. Also auch das sind jetzt nur Behauptungen von mir, ich schätze ihn so ein. Ich möchte von dir wissen, wenn du ihn vor dir hast, dringst du überhaupt durch mit solchen Zahlenargumenten? Oder wird das abgetan, als jetzt kommt der wieder mit seiner Mathematik und mit seiner Statistik? Das ist doch alles viel zu klein.
Genau, also das passiert natürlich nicht. Man kann da nicht durchdringen, weil es vom Format her gar nicht vorgesehen ist, dass ein sachverständiges Mitglied, in diesem Fall in der Bundes-Enquete-Kommission oder ein sachverständiges Mitglied, ich bin ja auch in Thüringen, in der Thüringer Landes-Enquete-Kommission zu Corona, dass man da durchdringt. Ja, weil das sachverständige Mitglied darf Fragen stellen, im Grunde genommen, oder Anträge stellen. Und damit ist das Wissen des Sachverständigen zunächst einmal nicht gefragt. Und ja, das ist leider.
Ist doch irre, oder?
Ja, natürlich, das ist auch irre, aber es ist halt so und es funktioniert ja so, dass es im Grunde genommen drei Teile gibt bei diesen Enquete-Tagen, an denen die stattfinden. Der erste Teil ist ein Teil der Diversifizierung. Man hat also die 28 im Bund befindlichen Sachverständigen und Abgeordneten, die hat man in fünf Arbeitsgruppen aufgeteilt. Das heißt, dort vereinzelt sind sie jetzt in den Arbeitsgruppen. Ich bin in der Arbeitsgruppe 2, ich darf also nicht in den anderen sein. Und in der Arbeitsgruppe 2 geht es um Datenwissenschaft und Kommunikation. Und in diesen Arbeitsgruppen dürfen wir Sachverständige einladen. Wir hatten zum Beispiel Herrn Schade dort und Herrn Karagianidis, den Mann mit den Intensivbetten. Ja, der dürfte dir natürlich auch noch sehr gut geläufig sein.
Selbstverständlich, erinnere ich
und,
an den Namen.
Und die Gespräche, die wir da führen, also der erste Tag ist mir ein kleiner Coup gelungen. Und zwar war es so, dass zunächst einmal ein Mitstreiter gefragt hat, der hat nur eine Frage gestellt. Und dann hat ein weiterer in dieser Arbeitsgruppe, ich kann nicht sagen, wer das ist, aber der hat etwa 10 Fragen gestellt, um natürlich auch irgendwie wahrscheinlich, das ist so meine Interpretation, ein gewisses Kontra zu geben, damit ich gar nicht mehr so viele Fragemöglichkeiten habe. Das war für mich aber im Gegensatz natürlich eine super Sache, weil so konnte ich rechtfertigen, dass ich 15 Fragen stelle, weil wenn der so viele stellt, dann kann ich das auch. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich die 15 Fragen auch gleich per E-Mail geschrieben habe und Herr Schade, der dazu geschaltet war, dem habe ich sie dann sofort per E-Mail geschickt, damit er nicht vergessen kann, eine der Fragen zu beantworten. Da gab es noch kein Zeitlimit. Was man danach gemacht hat, und auch die Antworten waren sehr interessant, darüber kann ich auch gleich mal berichten, was man dann aber danach in der nächsten Sitzung gemacht hat, da war es so, also einen Monat später, da war es dann so, dass es nur noch 5 Minuten Frage und Antwort sein durfte. Also auch in den nicht öffentlichen Gruppen hat man dieses
Wer
Format.
Wer entscheidet das?
Das entscheiden die einfach.
Leitung der Enquete-Kommission?
Ja, es gibt ja von der Enquete-Kommission gibt es ja noch, von jeder Fraktion ist ja noch ein Obmann oder eine Obfrau.
Und die entscheiden das.
Genau, und die stimmen das ab und da sitzt dann einer von der Fraktion, mit der ich zusammen bin, mit der AfD-Fraktion, deren Zeitkontingent darf ich ja nutzen. Und da sitzt einer drin und wenn der einmal den Arm hebt, dann ist das sozusagen nicht zu überstimmen, was die anderen wollen. Also wenn die jetzt sozusagen für die nächste Sitzung sagen, es bleibt beim 5-Minuten-Format, dann wird es das. Oder es bleibt beim 12-Minuten-Format. Hm. In Thüringen sieht das schon wieder anders aus. Da haben wir keine festen Sprach- und Zeitformate. Das ganz gut, weil da kann ich eigentlich mich melden und dann stehe ich auf einer Rednerliste und dann kann ich meine Fragen stellen. Ich werde natürlich auch eingeschränkt in gewisser Weise, aber das ist in Ordnung und dort kann ich wirklich echte Fragen stellen. Das ist auch super spannend und in den nicht öffentlichen Sitzungen beziehungsweise in den Arbeitsgruppensitzungen, wo wir auch Sachverständige haben, da ist jetzt auch dieses 5-Minuten-Format. Gelingt mir aber auch noch Fragen zu stellen, aber es ist natürlich unbefriedigend.
Lass uns aber noch schnell für einen Moment dabei bleiben. Ich habe mir einige Ausschnitte angeschaut, verfolge das natürlich auch immer wieder und ich habe mehrfach gesehen, wie du beispielsweise unterbrochen worden bist, wenn du Fakten vorgetragen hast. Wenn du also aus deinem Repertoire als Sachverständiger, aus deinem Wissen heraus Dinge dem der gesamten Kommission zur Kenntnis geben wolltest, dann wurdest du unterbrochen von der Vorsitzenden, die dann gesagt hat, Herr Lausen, wie lautet Ihre Frage? Stellen Sie bitte Ihre Frage. Das heißt also, bei demjenigen, der das sich anschaut, stellt sich ja nicht automatisch der Eindruck ein, dass du da gehetzt wirst, dass du getrieben wirst, dass du die Frage stellen sollst und die Frage soll eine Frage sein, auf die der Antwortende am besten mit Ja oder Nein antworten kann. Das hatten wir auch schon ein paar Mal, dass dann, ich glaube, bei Lauterbach war es, dass der mal gesagt hat, ja. Ja, und das war dann die ganze Antwort. Wenn ich mir sowas anhöre, und das geht sicherlich vielen anderen auch so, dann stellt sich doch die Frage, kann eine Kommission, die so arbeitet, die also die Sachverständigen mit ihrem Wissen gar nicht zu Wort kommen lässt, sie aber drängt unter Zeitdruck Fragen zu stellen, die die Befragten möglichst kurzatmig und schnell mit einem einfachen Ja oder Nein abtun können, ob eine solche Kommission überhaupt einen Effekt erzielen kann, den man Aufarbeitung nennen kann?
Nein. Ganz klar.
Danke.
Und zwar liegt das, das liegt daran, dass natürlich dieses Format 5 Minuten, das würde ja so gar nicht laufen. Also ich will dir das mal erklären aus Thüringen. In Thüringen ist es so, in dieser Landesenquete-Kommission, die da gemacht wird, wie gesagt, jeder kommt auf einer Rednerliste und dann kann man auch sehen, dass ganz viele gar keine Fragen haben an die Sachverständigen, die da sitzen. Und das wäre auch im Bund so, die hätten gar keine Fragen. Aber da sie eben für 5 Minuten dieses Fragerecht kriegen im Vorbeigehen, müssen sie auch irgendeinen Blödsinn fragen zum Teil. Also das muss, ist teilweise ist das wirklich aus meiner Sicht, ja, ist ja die Möglichkeit, das sinnvoll finden. Ich finde das nicht. Aber das wird dann so gefragt und diese Fragen, die dann stellen, das nimmt natürlich der Kommission die Möglichkeit, richtige, vernünftige Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen. Also es wäre besser, wir hätten eine Rednerliste und man kann da auch, weil letztlich geht es ja auch darum, dass natürlich ein gespaltenes Land dadurch entstanden ist, dass etwa 20-30% mit dem nicht einverstanden gewesen sind, was da alles gelaufen ist. Angefangen bei Ausgangssperren, Lockdowns, Besuchsverboten, Krankenhausbesuchsverboten, Schulschließungen, elektive Operationenaussetzung, Panikmache, Hetze durch staatliche Exekutivbehörden oder durch Exekutivpersonen. All das ist ja, und 2G und 3G, und wir wissen das ja alles. Und die Spritze selber, alles das, was da gewesen ist, spaltet ja im Grunde das Land und wird es auch weiter tun. Und normalerweise müssten diese Leute natürlich mehr zu Wort kommen, damit man Erklärungen dafür findet, warum das ist. Die konform sind, brauchen ja eigentlich keine Fragen stellen.
Ja, ja. Also ich bin jetzt mal auf die Seite des Bundestags gegangen. Das kann ja jeder tun. Da kann man sich anschauen, was diese Enquete-Kommission Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse, was die machen soll. Und da gibt es eigentlich 3 Kernfelder. Das ist einmal die Risikobewertung, die Früherkennung und die Krisenbewältigung. Und da heißt es also so schön, die Corona-Pandemie hat Staat und Gesellschaft in gesundheitlicher, wirtschaftlicher, sozialer und politischer Hinsicht vor enorme Herausforderungen gestellt. Das ist, glaube ich, noch untertrieben. Aber zumindest wird der Punkt schon mal angesprochen. Um künftig besser auf Gesundheitskrisen vorbereitet zu sein, arbeitet die Enquete-Kommission interdisziplinär, das sagt ja eigentlich schon, dass verschiedene Richtungen zu Wort kommen sollen, an der Frage, wie Risikobewertung, Früherkennung und Krisenbewältigung in künftigen Pandemien effektiver gestaltet werden können. Dabei sollen die Erkenntnisse aus den Bereichen und so weiter zusammengeführt werden. Und wenn ich das lese und recht verstehe, dann kann das nur bedeuten, dass es Erkenntnisse geben muss, die ausgebreitet werden und die dann in dieser Kommission diskursiv erörtert werden. Das heißt also, man wünscht sich doch scheinbar, so jedenfalls die Beschreibung, ja nicht den Gleichklang, sondern sehr unterschiedliche Sichtweisen, die jetzt zu Wort kommen. Lässt das die Vorsitzende der Enquete-Kommission überhaupt zu und welche Rolle spielt sie und welche Rolle spielen die Obmänner der einzelnen Fraktionen? Lassen die das zu, was da als Aufgabe beschrieben ist?
Nein.
Welche Rolle spielen denn die Parteien? Kannst du das mal ein bisschen ausführen? Du bist jetzt auf dem Ticket der AfD, weil es da einfach um das Zeitbudget geht. Du kannst die Zeit nutzen, um die Fragen zu stellen. In der Kommission, aber eigentlich, du wärst wahrscheinlich auch einer Einladung der CDU gefolgt, nehme ich an.
Ja, die hätten mich natürlich ruckzuck wieder rausgeschmissen, weil natürlich klar zu sehen ist, dass alle Parteien außer der AfD kritisch sind, unkritisch sind.
Unkritisch sind, ja.
Und wenn alle Parteien unkritisch sind, dann ist natürlich ein Kritiker da drin gar nicht gewünscht, das ist ja klar. Also insofern war es klar, dass die AfD sind die einzigen, die durchweg quasi von Anfang an, ganz am Anfang gab es, ich glaube, bevor das alles losging, im März oder im Februar, gab es andersrum gerichtete Aussagen durch die AfD-Abgeordneten. Aber dann ziemlich schnell hat man gemerkt, naja, also das ist jetzt hier alles komplett überzogen, weil man ja auch sehen konnte, dass nichts kommt. Und wenn nichts kommt, dann sind diese Maßnahmen natürlich überzogen. Und vor allen Dingen hat niemand eine Folgenabschätzung gemacht. Tote gab es dennoch, ja, trotz dieser tollen Maßnahmen. Und zwar genau die, die man schützen wollte. Und bei denen hat man nun, und das stellt man jetzt fest, 0 Folgenabschätzung gemacht. Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe.
Ja.
Und insofern ist sozusagen die einzige kritische Partei ist nun mal die AfD, die in Bezug auf dieses auch gute Fragen stellt. Also ich bin ja nicht der Einzige, der da sitzt. Wir sind ja zu 6, 3 sachverständige Mitglieder, die parteilos sind in diesem Fall und auch gar kein politisches Interesse haben. Der Professor Homburg, die Dr. Beate Feil und ich bin da. Und dann sind noch 3 Abgeordnete der AfD selber da.
Genau. Also ich will jetzt einfach mal einen Namen nennen. Ich nehme den Kai-Uwe Ziegler, der, wenn er spricht, als sehr ruhig war, als sehr sachlich. Aber auch er wird ja immer wieder unterbrochen und wird auf eine Sachlichkeit hingewiesen von der Vorsitzenden, das ist die Franziska Hoppermann von der CDU-CSU-Fraktion, die ich persönlich, es ist jetzt nur eine Wahrnehmung, ich nehme sie als scharf wahr und einschreitend und ich bin ja vertraut mit Sitzungsleitungen. Ich nehme sie aber eher restriktiv wahr. Jetzt will ich gar nicht auf einzelne Personen eingehen, sondern ich würde gerne deine generelle Meinung mal hören. Gibt es denn da sowas wie ein Austausch, wie eine Zusammenarbeit hinter den Kulissen und das, was wir dann sehen, ist quasi nur das Schauspiel für die Öffentlichkeit? Da muss man sich dann halt auch mal unterbrechen, hart angehen, wie das im Parlament halt auch üblich ist. Oder reden alle tatsächlich gar nicht miteinander? Genau. Habt ihr da einen Austausch?
Ja, also die reden untereinander, aber mit uns sprechen die nicht. Also ich bin mal angesprochen worden von einem sachverständigen Mitglied oder ich weiß nicht, ob der auch in der Partei selber ist, keine Ahnung. Das ist jetzt 3-mal geschehen. Eigentlich hatte er immer Schaum vorm Mund und insofern kann ich nur sagen, das ist so der einzige Austausch, der da wirklich stattgefunden hat. Der Rest ist eigentlich nicht, das ist kein Austausch.
Also es gibt auch keine Vorbereitung vor den Tagungen, vor den Sitzungen, dass man sich da austauscht. Wie machen wir das heute? Welchen Themenkomplex nehmen wir uns vor?
Ah, okay, da habe ich ja noch nicht zu Ende geredet. Ah. Es gibt diese nicht öffentlichen Sitzungen der Arbeitsgruppen, die sind gleichzeitig. Das heißt also, wenn jetzt eine Gruppe wie zum Beispiel Datenwissenschaft dazu übergehen würde und sagen würde, es gab gar keine Krisenlage, man hätte das Risiko gar nicht hochstufen dürfen, dann erfährt davon natürlich die Gruppe 1 nichts, wo es um Recht geht. Die werden dann natürlich trotzdem weiter darauf beharren, wenn es da besonders stark zugeht. Und das ist so. Da ist man dann auf verlorenen Posten, auch wenn die zweite in der zweiten Gruppe rauskam, das war alles gar nichts. Ja, wir haben das halt nur geraten, dass wir das machen dürfen und die anderen sagen, das war alles richtig. Also insofern, da gibt es schon mal keinen Austausch. Da werden natürlich auch die Rechte beschnitten, das kann man ganz klar sehen, indem man diese 5-Minuten-Formate jetzt eingeführt hat. Also man kann jetzt nicht von Rechte beschneiden reden, sondern man macht einfach, das ist eine Trickserei, ist das für mich. Mehr ist das nicht. Ja, wenn die anderen keine Fragen haben, dann ist es ja Unsinn, nicht die Zeit, die man hat, mit Fragen zu verbringen von denjenigen, die eben sich etwas mehr mit der Sache selbst beschäftigt haben. Und dann, nachdem das fertig ist, geht man dann rüber in die nicht öffentliche Sitzung, nicht als Vorbereitung der Sitzung, sondern da werden dann Anträge besprochen. Ja, also die Fraktionen und die Sachverständigen haben ja die Rechte, Anträge zu stellen, zum Beispiel auf Übermittlung von Informationen seitens des Bundesgesundheitsministeriums oder des Paul-Ehrlich-Instituts oder des Robert-Koch-Instituts. Ja, wir wollen einfach bestimmte Informationen haben. Die gehören ja dazu, wenn eine Aufarbeitungskommission, die eben Lehren für die Zukunft ziehen soll, wenn die arbeiten soll, dann brauchen wir Informationen, zum Beispiel über diese sogenannte Impfung. Da brauchen wir ja Informationen. Das PAI hat eine SafeVac-Studie gemacht. Ja, da sagen die, nee, also das ist nichts für die Enquete-Kommission. Oder Nebenwirkungszahlen, nee, also das können wir nicht machen, das ist nichts für die Enquete-Kommission. Und all solche Sachen, das kommt dann halt zurückgespiegelt und dann werden Anträge gestellt, das zu beantragen, offiziell, damit es als Antrag der Enquete-Kommission kommt und dann stimmen alle dagegen, außer die, die ich vorhin genannt habe. Und dann werden diese Sachen nicht gemacht. Also ein ganz lustiges Beispiel, weiß nicht, ob ich das habe ich bestimmt schon mal erzählt. Der Professor Homburg wollte unbedingt, dass der Medienwürfel oben, wo ja auch öfter Leute zugeschaltet sind, Sachverständige, dass dieser Medienwürfel eben auch genutzt werden kann für bestimmte Darstellungen, Diagramme und so weiter, damit man für alle mal diese Fakten, was du gerade gesagt hast, auch mal ausbreiten kann. Und dann haben wir einen Antrag gestellt und dann hat eine andere Fraktion einen Antrag dagegen gestellt. Und zwar haben die dann beantragt, den Medienwürfel nicht zu nutzen. Und darüber ist dann abgestimmt worden, nicht über unseren Antrag. Und damit ist dann klar, der hatte dann einen positiven Zustimmung. Also man will den Medienwürfel nicht nutzen für die Darstellung von Zahlen. Also damit ist ja eigentlich schon klar geregelt, was Sache ist. Und das nächste Ding war ja die Sache mit Frau Büchs. Wir haben einen Missbilligungsantrag für ihre Rolle im Ethikrat und für ihre Tatsache, dass sie uns sozusagen mehr oder weniger nicht die Wahrheit gesagt hat. Also wir erwarten natürlich auch von den eingeladenen Sachverständigen, dass sie uns uns die Wahrheit sagen, auch wenn sie der Wahrheit nicht verpflichtet sind. Aber wir sind das höchste Aufarbeitungsgremium in Deutschland und da kann es nicht sein, dass eine Sachverständige wie Frau Büx kommt, die vorher die höchste Ethikwächterin in Deutschland gewesen ist und dann irgendwelche Geschichten erzählt, die ganz klar widerlegbar sind. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Und dann haben wir einen Missbilligungsantrag geschrieben und haben gesagt, wir möchten eine Missbilligung aussprechen. Und das haben die natürlich alles abgelehnt. Ja, also die gutieren sozusagen das immer noch weiter.
Jetzt, auch da würde ich gerne noch mal kurz tiefer reingehen, weil es, glaube ich, ein wichtiger Vorgang ist. Ich habe das auch mitbekommen. Ich habe das mitbekommen. Einige haben es mitbekommen. Aber die breite Öffentlichkeit bekommt ja davon nichts mit. Das klingt jetzt wie für viele Leute wahrscheinlich wie eine Kleinigkeit, wenn du sowas erzählst. Ja, da war halt eine Sachverständige da, Büx, den Namen hat man vielleicht auch schon wieder vergessen. Das ist ja alles sehr schnelllebig heutzutage. Und was hat die damals noch gemacht? Naja, wird schon nicht so wichtig gewesen sein. Vielleicht konnte die sich einfach nur nicht richtig erinnern. Ja, also ich führe solche Gespräche mit Leuten, die das dann immer sehr schnell herunterspielen. Jetzt ist es aber so, dass davon, ja, das Schicksal von einigen Millionen Leuten abhing und beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder davon abhängen wird, wenn wir keine Sicherungsmaßnahmen installiert bekommen, die genau eine solche Maßnahmenwiederholung oder auch ähnliche Maßnahmen verhindern. Also es ist keine Kleinigkeit. Wie kann man solche Fakten in eine Öffentlichkeit tragen, wenn schon das Format der Enquete-Kommission das nicht zulässt und du ja jetzt mehrfach beschrieben hast, dass es da eine Koalition gibt, die alle umfasst, außer die AfD. Ja, und wie gesagt, ich bin ja immer ganz weit entfernt, die AfD in allem, was sie tut, zu verteidigen. Darum geht es hier auch gar nicht. Sondern es geht einfach nur darum, aufzuzeigen, wie sich die anderen offensichtlich verbünden, eine sinnvolle Aufklärung zu verhindern. Wie kann man also, meine Frage, wie kann man solche Dinge in die Öffentlichkeit bringen? Kann man sie überhaupt in die Öffentlichkeit bringen? Oder sind wir schon wieder auf dem Holzweg und sind viel zu kleinteilig unterwegs? Ähnlich wie bei den Zahlen.
Ja, ganz klar. Also das ist nicht in die Öffentlichkeit auf die Weise übertragbar, wie die andere Seite das kann, nämlich über die von uns finanzierten Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel. Und du kennst das ja, du bist ja nun Rechtsanwalt, du kennst das ja aus den Gerichtsverhandlungen, die kommen zur Anklage, die Öffentlich-Rechtlichen, und dann kommen sie noch zum Urteil. Aber die gucken sich ja nicht das Verfahren an. Und das ist hier genau das gleiche Bild. Also das sind einfach keine wirklich fleißigen Leute, sondern die haben den Auftrag am Anfang, Krawall, ja, jetzt ganz toll, Corona-Aufarbeitung anzukündigen und ein bisschen, wie sagt man, Wein, nee, wie sagt man, wenn man das Volk beruhigen will. Naja, das jedenfalls. Und dann am Ende.
Beruhigungspillen.
Genau, Beruhigungspillen fürs Volk, genau. Mhm. Und dann am Ende, dann ist es so, dass wir sehen können, dann kommen sie und sagen, ja, und Frau Hoppermann, und die wird dann interviewt und es ist ganz toll gelaufen und wir haben alles richtig gemacht und so wird es ja dann am Ende rauskommen. Ein paar kleine Fehler haben wir gemacht mit den Kindern und so, also alles, was wir schon kennen, das liegt eigentlich schon in der Luft, was da am Ende rauskommt. Das kann ich schon riechen. Und deswegen ist natürlich die Medienpracht nur daran interessiert, quasi das Narrativ zu halten. Das wird auch so geschehen.
Ja, fühlst du dich persönlich in deiner Arbeit vereinnahmt von einer Seite, auch vielleicht von der AfD-Seite, aber fühlst du dich instrumentalisiert oder glaubst du, ich weiß ja, wie akribisch du die Studien verfolgst von Anfang an, siehst du dich immer noch frei in deiner Arbeit und kannst die Punkte, die dir wichtig sind, nach vorne tragen?
Ich habe mich von Anfang an frei in meiner Arbeit gesehen. Das hat sich null geändert. Die sind ja froh, wenn die Informationen von mir bekommen. Also es gibt da nicht mal im Ansatz irgendeine Verhaltensgrundlage. Und ich war auch schon Thema im Ältestenrat des Bundestages, weil ich natürlich meine Fragen so stelle, wie ich sie stelle. Und das könnte ja auch dazu dienen, dass die AfD dann sagt, ja, das können wir so nicht machen und so weiter. Aber das kommt nicht. Die lassen mich das machen, was ich machen möchte. Und genauso mache ich das auch. Und da kommt auch keiner und sagt, das war jetzt aber, wir müssen überlegen, dich da rauszusetzen. Ja, sowas habe ich noch gar nicht gehört. Okay. Und das wäre bei anderen sicherlich sofort der Fall gewesen. Also insofern ist, glaube ich, die Vereinnahmung durch eine Partei bei den anderen das Problem. Denn die Sachverständigen, die da sind, das ist ja katastrophal. Nennen wir doch mal Herrn Kluge. Das ist der von den Intensivstationen in Hamburg-Eppendorf, der Leiter. Und Herr Kluge ist ja keine ganz kleine, unwichtige Person, sondern der sitzt da für die CDU, sitzt da und letztes und vorletztes Mal oder letztes Mal, ich weiß nicht genau mehr, wann das war, da fragt er doch einen eingeladenen Sachverständigen, ob man nicht den Datenschutz ein wenig zurückstellen könnte in einer pandemischen Lage, ob man das nicht machen könnte. Ja, als wenn es nicht sowieso schon geschehen ist, fragt ein Intensivmediziner jemanden, um solche Rechte vielleicht auch noch rauszuhöhlen. Also da kann ich nur sagen, das ist meines Erachtens eigentlich das Problem, dass da Sachverständige sitzen, die im Grunde genommen von dem, was sie da reden, ich meine, wenn Herr Kluge über intensivmedizinische Fragestellungen nachdenkt, dann finde ich das ja völlig in Ordnung. Aber Absolut. Auf dieser Ebene zu sprechen, finde ich aus meiner Sicht nicht gut. Und das war im öffentlichen Teil, deswegen kann ich da auch locker drüber sprechen. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Und kriegt dann auch noch die Antwort, ja, also das dürfen wir nicht nur in pandemischen Lagen machen, sondern wir müssen das dann immer machen, so wie bei dem Covid-Impfpass und so weiter. Also all solche Sachen kommen denn da. Also man muss sich das wirklich im Detail angucken. Ich mache regelmäßig Vorträge in Hamburg und auch sonst wo und man kann mich auch einladen, dann mache ich das auch woanders, damit das verbreitet wird und mache dann Zusammenstellungen aus der Enquete, aus allen Enquete-Sitzungen, auch in Thüringen und auch in Brandenburg. Und dann arbeiten wir 3 Stunden lang durch, was diese Leute da so von sich gegeben haben, weil man das in der Fülle ja gar nicht kann. Das kann ja niemand. Und ich kommentiere das dann während dieser Enquete-Sitzung. Das weckt eine regelrechte Begeisterung bei den Leuten, weil sie auf diese Weise endlich mal auch merken, dass sie nicht falsch liegen mit ihren Gedanken. Ja, wenn du immer nur so vom Internet sitzt, da kriegst du ja große Probleme, dein Essen bei dir zu behalten, wenn du manche Dinge hörst. Ja, ich will gar nicht sagen, welche. Aber man muss das so klar sagen, es ist ja wirklich schlimm, wenn man 3 Stunden sich das anhört. Da sind ja Sachen dabei, wo man überhaupt nicht konform mitgehen kann. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt zu ausfällig geworden bin, vielleicht nicht, weil es natürlich schwierig ist für viele Leute, 3 Stunden vor einem solchen Format zu sitzen. Ja, und ich sage jetzt gar nicht, in welcher Sitzung das war.
Deine Vorträge wollte ich auch gerade ansprechen und ich habe dich selber ja auch schon erlebt. Das ist ja ein Genuss, dir zuzuhören, wie du dann Details erzählst. Also du darfst alles erzählen, es gibt kein Redeverbot. Alles, was im öffentlichen Teil besprochen wurde, kannst du auch nochmal wiedergeben und auch kommentieren. Gab es denn sonst irgendwelche Verhaltensregeln? Seid ihr eingenordet worden als Sachverständige, was man darf, was man nicht darf? Musstest du einen Pro-Russland-Check durchlaufen oder einen Anti-Terror-Check, bevor du überhaupt ins Gebäude durftest? Oder was ist, vielleicht gib uns da mal ein paar Einblicke, was ist da an Verhaltensregeln euch auferlegt worden?
Jeder, der in der Kommission sitzt, darf alles aus der öffentlichen Sitzung mit Namen und auch kommentieren. So, das ist erstmal Punkt 1. Und dann gibt es 2 nicht öffentliche Teile aus den Arbeitsgruppen, was ich erzählt hatte, und der nicht öffentliche Teil, wo Anträge besprochen werden. Auch daraus ist alles zu erzählen. Wir müssen uns nicht irgendeinem Check unterziehen, sondern wir haben uns an die Geschäftsordnung zu halten, die im Bundestag gilt. Und die Geschäftsordnung sagt, ich darf über das über den Gegenstand der Beratung, über das Beratungsergebnis und über den Abstimmungsgegenstand und das Abstimmungsergebnis sprechen. Ich darf aber nicht im Einzelnen sagen, dass zum Beispiel Donald Duck da und das gesagt hat und da und darüber so und so abgestimmt hat. Das darf ich nicht. Aber ansonsten kann ich alles erzählen, was da gewesen ist in der nicht öffentlichen Sitzung. Das ist ja nur nicht öffentlich. Sie heißt ja nicht geheim, sondern sie heißt nicht öffentlich. Und insofern kann man alles daraus berichten und auch alles daraus kommentieren. Wie gesagt, das ist dann immer entlang der Linie, dass man keine Namen nennt und das nicht zuordnungsbar macht.
Ja, das wäre ja auch ein bisschen komisch, muss ich jetzt mal ehrlich aus Bürgersicht sagen. Was soll denn überhaupt diese ganze Veranstaltung Bundestag und was sollen die Landtage? Die sind ja nur deshalb da, um den Bürgern letzten Endes zu dienen. Das sind ja keine Selbstzweckveranstaltungen. Die Parlamente, die Abgeordneten gibt es nur, weil die Bürger sie eingesetzt haben. Das muss man, glaube ich, immer wieder laut sagen. Und jetzt hast du schon einige andere Veranstaltungen, die parallel laufen, teilweise erwähnt. Du hast Brandenburg erwähnt, du hast Thüringen erwähnt. Ich weiß auch, dass du in Südtirol zugange warst. Gib uns doch mal einen Überblick, in welchen Kommissionen, Untersuchungsausschüssen du tätig bist und wo du die Hauptunterschiede siehst.
Also die Ausschüsse, ich mache das auch immer in meiner Enquete-Talk-Vortragsveranstaltung. Da berichte ich erstmal, wo gibt es überhaupt in Deutschland solche Ausschüsse? Das ist erstmal das Wesentliche, weil die meisten das ja nicht wissen. Und da gibt es zunächst einmal Untersuchungsausschüsse und auch schon abgeschlossene Untersuchungsausschüsse. In Brandenburg gibt es einen oder zwei abgeschlossene, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und einer läuft, also entweder einer und einer und eine Enquete-Kommission. In Sachsen gibt es einen Untersuchungsausschuss und eine Enquete-Kommission. In Sachsen-Anhalt, ne, da komme ich noch nicht drauf, in Hessen gibt es einen Untersuchungsausschuss, der hat eine kleine Besonderheit. Da hatte die AfD den Untersuchungsausschuss beantragt und dann haben sie 43 Fragestellungen eingereicht übers Parlament und diejenigen, die nicht so gerne einen Untersuchungsausschuss machen, haben gesagt, das sei alles verfassungswidrig, weil nicht bestimmt genug. Und haben dann die 43 Fragen in Frage gestellt und sind dann zum Hessischen Verfassungsgerichtshof gegangen. Und daraus sind dann 7 Fragen übrig geblieben, beziehungsweise 11. Das heißt also, 7 haben sie denen gelassen und die anderen haben sie strittig gestellt und von den restlichen 36 hat dann der Verfassungsgerichtshof gesagt, naja, 4 davon, die können wir noch dazu nehmen, ja, also ganz gnädig. Jetzt sind da 11. Das heißt also, die haben noch nicht mal richtig angefangen zu arbeiten. Da sollen ganz viele Sachverständige eingeladen werden und jetzt ist schon über ein Jahr rum. Das heißt, da passiert im Moment noch gar nichts. Ich warte.
Wenn da was passiert, bist du da wahrscheinlich auch dabei.
Ich gehöre auch dazu. Ich bin auch schon vorbereitet darauf, dass ich Sachverständiger werde. Das ist mir schon mitgeteilt worden. Das heißt, das ist ein Moment, wo ich nicht mit drin sitze, denn der Untersuchungsausschuss hat einen wesentlichen Unterschied zur Enquete-Kommission. Im Untersuchungsausschuss dürfen die fragen, das dürfen nur Leute aus dem Parlament sein. Und ja, das bin ich nicht. Ich bin ja komplett unpolitisch und werde dann da nicht sitzen können. Aber ich kann eingeladen werden und dann kann ich auch von meinen Erkenntnissen berichten. Krieg dann sozusagen, so wie das üblich ist, ein Eingangsstatement, möglicherweise auch eine Frist oder eine Zeit mit, wie lange ich das dann machen, sagen darf oder sprechen darf. Und dann kann ich natürlich zusätzlich eine Stellungnahme abgeben. Und was daraus wird, das wird man dann im finalen Bericht lesen.
So, kleiner Einwurf nur von meiner Seite mit einer Nebenfrage verbunden. Damit ist doch der Untersuchungsausschuss eigentlich effektiver, weil du Zeit bekommst, darzustellen, was du weißt. Ist das korrekt, diese Schlussfolgerung?
Ich sehe das, okay. Ich sehe das anders. Ich sehe das im Grunde genommen so, dass die Enquete-Kommission durch diese Art der Gespräche Dinge herausholt. Nehmen wir jetzt mal den Jens Spahn, der ja gesagt hat, es war nie vorgesehen, dass diese Impfstoffe einen Fremdschutz haben. Darauf wurden sie auch nie getestet. Und wenn das ein ehemaliger Bundesgesundheitsminister sagt, dann ist das natürlich eine gute Vorbereitung für einen Untersuchungsausschuss. Das heißt also, ohne die Enquete-Kommission kann man im Grunde genommen gar nicht sauber Untersuchungsausschüsse machen. Ja, und Herr Drosten ist ja nun ein erfahrener, eingeladener Sachverständiger in allen möglichen Untersuchungsausschüssen und Enquete-Kommissionen. Der weiß ja schon genau, was er gefragt wird. Und der Nachteil im Untersuchungsausschuss ist natürlich der, dass, also auch in den Landesuntersuchungsausschüssen, auf Bundesebene gab es das ja noch gar nicht, aber der Nachteil ist natürlich, liegt auf der Hand. Die sind nicht so tief im Thema drin, die Abgeordneten, also auch nicht die der AfD, dass man sagen kann, also einige schon, aber die meisten eben nicht, weil die ja auch noch andere politische Aufgaben haben und dann sich damit beschäftigen und sich eben nicht permanent mit Corona beschäftigt haben, dass sie gar nicht wissen, wenn Herr Drosten eine schwurbelige Antwort gibt, was ja vorgekommen sein soll, habe ich gehört und auch selber erfahren, dass unter diesen Umständen die gar keinen Kontra geben können. Ja, also das ist sozusagen ein großes Problem, weil der Abgeordnete selber ist im Grunde genommen nicht der beste Frager, sondern in der Regel sind es die Sachverständigen, die in der Enquete-Kommission sitzen, weil die tiefer drin sind, können die gut fragen.
Na klar, der Abgeordnete soll ja dann am Ende auch eine Überblicksentscheidung treffen können und entscheiden können, für welche weitere Vorgehensweise er seine Stimme, die ihm von den Bürgern gegeben wurde, einsetzt. So die Theorie. Und deshalb soll er ja nicht derjenige sein, der irgendwelche Untersuchungen durchführt. Er soll sich eigentlich den Experten anvertrauen können und die dann entsprechend berichten und fragen lassen können. Aber ich verstehe, was du sagen willst. Du willst quasi sagen, das Format entscheidet schon ein bisschen, wer eine Bühne bekommt und wer seine eingeübten Sprechtexte runtererzählen kann, wie zum Beispiel ein Drosten, der wahrscheinlich einen eingeübten Sprechtext hat, den er zu Hause vorm Spiegel sich vorgesagt hat und womöglich inzwischen sogar selber dran glaubt und sich auch ja selber nicht gerne widersprechen will. Das ist natürlich nicht gut, wenn das Format jemandem wie ihm so eine Bühne gibt. Und was du auch gesagt hast, so habe ich dich verstanden, die Enquete-Kommission, die hilft quasi bei jemandem, der vielleicht in seinen Formulierungen auch mal flapsiger ist wie Spahn, Dinge rauszulocken, die er vielleicht lieber nicht gesagt hätte.
Ja, ich will es gar nicht locken bezeichnen, weil wir ja nun schon viele Anhaltspunkte haben. Er hat ja auch ein Buch geschrieben, hier der gute Jens Spahn, wir werden einander viel verzeihen müssen. Das sind natürlich schöne Anhaltspunkte. Aber er ist ja nicht der Einzige, der so ein Buch geschrieben hat. Es gibt ja noch viel mehr, die ein Buch geschrieben haben. Aber ich will es ganz kurz noch zu Ende führen. In Rheinland-Pfalz gab es ein ganz eigenes Format. Das war so eine Art Corona-Anhörungsausschuss. Und das war sozusagen eine zweitägige Sitzung. Das fand ich jetzt nicht sehr befriedigend, aber es war inhaltlich ebenso wie bei einer Enquete-Kommission gut was rauszubekommen. Ich war als Sachverständiger dort eingeladen, habe das aber ein bisschen genutzt, wie es eigentlich nicht üblich ist, nämlich ich habe einfach mit Herrn Schade eine Art Dialog angefangen, ohne mit ihm direkt zu sprechen. Ich habe ihm nämlich gesagt, dass seine Risikobewertungshochstufung gar nicht so ganz legitim war aus meiner Sicht. Und dann hat der Vorsitzende ihn gebeten, darauf zu antworten, auch wenn es eigentlich nicht üblich ist. Und damit hatten wir so eine Art Dialog. Also auch da ging das ganz gut. In Sachsen-Anhalt ist es sehr interessant, weil in Sachsen-Anhalt haben wir das Problem, dass die schon sehr modern denken. Da wird nämlich die Opposition gar nicht dann mehr einbezogen. Die haben eine Regierungskommission gemacht. Die haben sozusagen selbst sich bescheinigt, dass sie es gut gemacht haben. Aber da wird natürlich wahrscheinlich nächstes Jahr dann auch ein Untersuchungsausschuss kommen, wenn dann erstmal die politischen Verhältnisse sich dort entsprechend verändern. Das könnte auch sehr interessant werden. Also da kann ich nur sagen, wenn die tatsächlich in die Regierungsverantwortung kommen, die man jetzt annimmt bei der AfD, dann wird es da einen ziemlich haarigen Untersuchungsausschuss geben. Und das wird dann mal sichtbar machen, ob es tatsächlich so schwierig ist, die Leute dann bei ihren Verantwortungen zu kriegen. Denn die Verantwortung liegt aus meiner Sicht immer bei den Leuten, die etwas anordnen. Du kannst nicht als Staat einfach, und du bist ja nun der Rechtsgelehrte, du kannst nicht den Menschen irgendetwas überbügeln, wo du keine Folgen abgeschätzt hast, aber möglicherweise durch die Wissenschaft, die vorhanden ist, schon genau weißt, was da passiert. Also die Wissenschaft ist ja sozusagen einzubeziehen, wenn man im Gesundheitsministerium sagt, und hier komme ich nochmal zurück, wir machen im Pflegeheim Besuchseinschränkungen, dann wissen die, oder wir machen besondere Maßnahmen, dass das Pflegepersonal noch mehr bindet. Ja, dann ist sozusagen der Wegfall von Pflege und von Versorgung ist prozentual schon ein erhöhtes Sterberisiko für die Alten, die da leben. Und das ist ja wissenschaftlich bekannt und trotzdem haben die das einfach gemacht. Ja. Und das ist aus meiner Sicht nur zu isolieren, wenn da auch der Wille besteht, das zu tun. Und im Moment ist das in keinem Bundesland der Fall.
Ja, wahrscheinlich ging es dir auch schon oft so. Mir jedenfalls ging es sehr oft in Veranstaltungen, bei denen ich Vorträge gehalten habe oder wo ich an Diskussionsrunden teilgenommen habe. So, da wurde mir vorgehalten, was hättest du denn, was hätten sie denn gemacht, wenn da so eine Pandemie anrollt, die ganz schlimm ist, die sich ganz dramatisch aufbaut. Wir haben Todesnachrichten aus fernen Regionen, dann rückt das näher, Bergamo, um ein Stichwort zu nennen, du hast es vorher selbst erwähnt, ob da jetzt was dran ist oder nicht, ist eine Frage, die ich jetzt gar nicht diskutieren will, sondern da taucht am Himmel einfach die große Katastrophe auf, da muss ein Politiker doch verantwortlich handeln, der muss doch was tun und dann, wenn er dann übers Ziel hinausschießt, ist doch besser, als wenn er zu wenig gemacht hätte. Diese Angst, die kann ich ja grundsätzlich am Anfang verstehen. Jetzt kommst du mit irgendwelchen Wissenschaftlern und Experten und was wir alles schon wissen. Wie kann man, du kannst doch damit nicht den Politikern sozusagen ihre verantwortliche Handlung nehmen. Das wird mir entgegengehalten. Und ich antworte dann immer, ich gebe meine Antwort ganz kurz und bin dann auf deine gespannt. ich habe überhaupt nicht den Anspruch, zu wissen, was richtig und was falsch ist. Und ich erwarte auch nicht von Politikern, dass sie wissen, was richtig und was falsch ist. Aber mein Anspruch ist, dass ein Politiker sich verschiedene Meinungen anhört und dann eine wohl abgewogene Entscheidung trifft, in der er möglichst alle Aspekte berücksichtigt und weiterhin den Diskurs und die Überprüfung seiner Entscheidungen zulässt. Das ist mein Anspruch. Das wäre auch meine Antwort, wie in Zukunft zu handeln wäre. Im Diskurs Dinge diskutieren, alle Meinungen zu Wort kommen lassen. Aber das ist doch genau nicht passiert, oder?
Also jetzt sprichst du ja in einer vermeintlichen detaillierteren Gedanken, dass du also das etwas detaillierter schon darstellst, dem aber alle, die da jetzt was gemacht und angeordnet haben, bereits schon zugestimmt hätten. Wir haben noch gesprochen, werden wir sagen. Und dann sind die ja schon fertig. Also du hast das nicht zu Ende detailliert, sondern das
tut mir leid.
Das müssen wir zusammen machen. Ja, das ist ja das, was dann am Ende rauskommt. Und das ist der wichtigste Punkt, ist eigentlich, welche Dinge sind geprüft worden? Welche Dinge sind wirklich geprüft worden? Wenn ich eine Maßnahme erlassen möchte, weil ich denke, das ist alles ganz schlimm und da draußen, dann habe ich Prüfpflichten. Und die dauern nicht 6 Jahre oder 2 Monate oder 3 Wochen. Und wenn ich sowieso schon niemanden im Krankenhaus habe, also nur erwarte, dass aus der Ferne irgendwann das auch bei uns ankommt und irgendjemand mir sagt, wenn du jetzt aber eine Woche später zumachst, dann hast du eine Verzehnfachung deiner Todesfälle, dann ist halt das große Problem, das wir auch in der Corona-Zeit hatten, dass die Leute auf Modellierung reingefallen sind. Und das muss ich hier mal an dieser Stelle, muss ich das mal wirklich, wirklich, wirklich erklären. Wir haben so ganz tolle Spezialisten weltweit, die sehr früh gemerkt haben, wie toll das alles ist. Und zwar einer davon ist Roberto Speranza. Roberto Speranza ist der italienische Gesundheitsminister und der hat ganz früh, am 25. Februar 2020, hat der schon die Gesundheitsminister der Anrainerstaaten zu einem Krisentreffen nach Rom eingeladen. 25.02. Da hatte Italien wenige Fälle. Die Einladung ist ja vorher rausgegangen. Die geht ja nicht am 25.02. morgens raus. Das heißt also, die Fälle, die die hatten, lagen im Bereich von 50 in ganz Italien.
Wahrscheinlich nicht erkennbar eigentlich.
Genau. Und wir lesen dann, dass Jens Spahn dem angeblich gefolgt ist, der Einladung. Ja, er schreibt nämlich in seinem Buch, er wäre dann dahin geflogen und hätte dann dort eine der wirklich wesentlichen Informationen bekommen, nämlich Herr Speranza hätte zu ihm gesagt, er versteht sich gut mit ihm, ist ja auch so ein junger Kerl, die sind ja alle so in dem Alter, und er hat gesagt, Herr Speranza hat mir gesagt, die kommen alle viel zu spät. Die haben alle blaue Lippen. Und das hat ihn so beeindruckt, dass Jens Spahn das in sein Buch geschrieben hat. Ja, das steht da drin. So, und damit hat er ja ein neues Mindset-up bekommen. So, und jetzt könnte man denken, naja, also der Speranza hätte das erlebt. Kann er aber gar nicht erlebt haben, weil diese ganzen Fälle gar nicht existierten. Ich habe ja die Zahlen. Das heißt also, da an der Stelle stimmt schon was nicht. Jetzt kommt aber ein kleiner Widerspruch. Ja, also wir müssen ja auch damit leben, dass es Widersprüche in diesen Darstellungen gibt. Alain Berset, dessen Buch ich hier habe, das ist der Gesundheitsminister der Schweiz, der hat gesagt, er hat erfahren, dass Jens Spahn Herrn Speranza inspiriert hat, dieses Treffen überhaupt erst in die Welt zu leiten. Da frage ich mich, wieso Jens Spahn, deswegen, weil die Eingangsfrage war ja, sind wir belogen worden? Das kann ich noch nicht sagen, aber wenn Herr Berset in seinem Buch genau das schreibt, dass das passiert ist, dann würde ich sagen, da gibt es noch mal ein paar Nachfragen, weil in Deutschland zum 25.02. gar nichts los war. Da war nichts. Ja, da war wirklich nichts, 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 nichts. Und dann ein solches Treffen in Rom zu machen, ist halt spannend. Und die anderen Gesundheitsminister berichten ganz Erstaunliches. Also, jetzt kommt es, das will ich mal einmal vorlesen, weil es so bedeutsam ist, diese ganzen Fragestellungen, die im Grunde genommen gar nicht in die Öffentlichkeit geraten. Ich lese das mal vor. Weil wir natürlich alle immer uns fragen, wie konnte das überhaupt so weit kommen? Ich nehme jetzt mal von dem Schweizer, Alain Berset, dem Gesundheitsminister. Mussten Sie aber nicht riskieren, dass man Sie persönlich verantwortlich machen würde? Ja, das ist genau die Frage, wegen des Verdichts auf eine Ausgangssperre für den Tod vieler Menschen verantwortlich zu sein. Und Alain Berset sagt, das war natürlich zuweilen belastend. Ich erinnere mich, dass wir im EDI, das ist deren Gesundheitsbehörde, wo auch die Statistik gemacht wird, über ein Szenario eines Experten diskutierten, der prognostizierte, ohne vollständige Schließung müsse die Schweiz mit 100.000 Toten in weniger Wochen rechnen.
Mhm.
100.000 Tote in der Schweiz. Und dann habe ich mich gefragt, wo habe ich das denn schon mal gelesen? Und dann habe ich gedacht, oh, das hast du schon mal in den RKI-Protokollen von 5. März gelesen. Am 5. März, nämlich kurz danach, kam in Deutschland eine Modellierung beim RKI heraus, wonach 400.000 Menschen in kürzester Zeit sterben würden im Worst Case, wenn man keine Maßnahmen und keine Schließungen und keine Ausgangssperren machen würde. Das heißt, Jens Spahn hat diese Geschichte in die Hände bekommen und daraufhin hat das Bundesgesundheitsministerium gesagt, diese Modellierung darf nicht veröffentlicht werden, so steht es in den RKI-Protokollen.
Hm.
Es sei ein gut gemachtes wissenschaftliches Papier und am 5. März steht drin, darf aber nicht in die Öffentlichkeit, darf nicht veröffentlicht werden. Am 5. März 2020 steht aber auch ein Nebensatz in den RKI-Protokollen, sonst sind alle Modellierungen veröffentlicht worden. Diese
nur
soll
die
aber nicht. Diese hm. aber nicht. Und dann steht da drin, dass das RKI so ein bisschen überlegt hat als Protokolleintrag, wie man jetzt an eine schriftliche Weisung rankommt, weil das nur eine mündliche Weisung war. Also daran siehst du schon, dass sie damit nicht einverstanden waren und politisch hier getrieben wurden. Jetzt kommt aber der Knaller. Denn jetzt habe ich in dem Buch was gefunden von Jens Spahn wieder, dass nämlich am 12. März, also eine Woche nachdem diese nicht veröffentlichtbare Modellierung rauskam, Jens Spahn mit Angela Merkel eine Ministerpräsidentenkonferenz veranstaltet hat, die eigentlich eine Energiewendekonferenz war und einen Tag vorher ummodelliert wurde zu einer Corona-Konferenz. Und deswegen habe ich auch Herrn Ramelow befragt, weil der ja dabei war. Ja, deswegen wollte ich wissen, was da ist. Und er hat ja gesagt, er sei zu dieser Konferenz hingefahren und er wollte auf keinen Fall Schulschließung. Das heißt also, man hat denen das schon hingehalten. Und was hat man dort gemacht? Man hat Herrn Drosten mitgebracht am 12. März, Herrn Wieler und Herrn Krömer von der Charité. Und dadurch, dass man die mitgebracht hat, hat man auch die Modellierung da gelüftet und den Worst Case vorgestellt. Und das hat im Grunde genommen, nachdem die anfänglich noch der Meinung waren, man könne, Corona sei zwar schlimm, aber man könne das wuppen, haben die dann auf einmal alle völlige Panik geschoben und Bouffier soll gesagt haben, das ist die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Das
ja.
heißt, die haben die alle mit Modellierung umgedreht. Und Herr Ramelow, das war ja so interessant, dass der dann eben auch in der Enquete-Kommission war, Herr Ramelow hat darauf geantwortet, in einem Interview 2 Monate später in der Welt, das kann man noch heute nachlesen. Und zwar ist er, hat er dann selber, als diese Modellierung auf den Tisch kam, hat er dann selber mit seinem Taschenrechner nachgerechnet und das hätte 60.000 schwer erkrankte Corona-Patienten innerhalb weniger Wochen für Thüringen bedeutet. Das hätten die natürlich nie gewuppt. Und dann hat er das nachgerechnet und hat Herrn Drosten rangeholt und das schreibt er auch so und hat gefragt, Herr Drosten, habe ich das richtig gerechnet? Und dann hat Drosten gesagt, ja, das haben Sie richtig gerechnet. Das heißt also, Herr Drosten ist ein viel schlimmerer Treiber all dieser Dinge, als man sich das vielleicht vorstellen könnte. Und die sind dann auseinandergegangen, ohne dass sie ihre Fachreferate, also Folgenabschätzung gemacht haben und haben Schulschließungen und Aussetzung der elektiven Operation beschlossen. Das und den Lockdown haben sie wahrscheinlich vorbesprochen, das steht aber in keinem der Bücher. Aber Frau Ernst hat sowas Ähnliches wohl in einer Aussage im Untersuchungsausschuss gesagt. Und das zeigt, dass die alle überrumpelt worden sind. Jetzt kommt noch, du kannst deine Frage gleich stellen,
ja.
aber jetzt kommt noch Anders Tegnell, das ist ja der schwedische Staatsepidemiologe, der da entschieden hat, dem haben sie gesagt, wenn du nicht schließt und keine Ausgangssperren machst, dann hast du 85.000 Tote. Er hatte am Ende 5.000,
ja.
Ja, die sie zugezählt haben. Und dem Rudi Anschober aus Österreich, der hat ja auch ein Buch geschrieben, also muss man sich alles mal vorstellen, dass sie alle Bücher schreiben, haben sie auch unermessliches Leid und viele Tote zugeschrieben. Und jetzt kommt noch der letzte, der französische, Olivier Véran, der hat auch ein Buch geschrieben und dem haben sie gesagt, 300.000 bis 500.000 Tote innerhalb weniger Wochen. Was glaubst du denn, was die dann machen können?
Ja, Das Schöne an den Gesprächen zwischen uns beiden ist, dass ein Gedanke den nächsten ergibt. Den Anders Tegnell hätte ich jetzt genau in meiner wichtigen Frage erwähnt. Du weißt ja, ich gucke da auch so ein bisschen politikwissenschaftlich, philosophisch auf die Themen. Aufarbeitung hat ja mehrere Aspekte. Man kann immer im Nachhinein versuchen rauszufinden, was ist wirklich wann passiert. Man kann die Daten vergleichen. Man kann sagen, das hat hier nicht gestimmt, da gab es einen Fehler und so weiter.
Genau.
Das ist schön. Aber, und das ist auch wichtig, ich will das gar nicht runterspielen, aber mich interessiert ja vor allem auch, was sagt uns das, wenn Menschen so handeln, wenn Politiker, die von den Bürgern, ich habe das vorher schon erwähnt, in ihre Ämter gewählt worden sind, die sind ja nicht etwa da, weil irgendeine höhere Macht sie gesandt hat, naja, vielleicht doch, aber das lasse ich mal jetzt dahingestellt in unserem Gespräch, aber jedenfalls sind sie formal da, weil Bürger sie dahin gewählt haben. So, und dann haben die eine gewisse Verantwortung, die will ich denen auch nicht nehmen. Und natürlich kann jeder nur so klug entscheiden, wie ihm Klugheit zur Verfügung steht. Das gestehe ich alles ein. Aber es gibt ja Beispiele. Tegnell, du hast ihn erwähnt, der hat anders entschieden. Schweden hat generell einen anderen Weg eingeschlagen. Also es gibt ja offensichtlich nicht den einen einzigen richtigen Weg, sondern mehrere Wege, die möglich gewesen wären. Und ich frage mich jetzt, sind diese ganzen Bücher Ausdruck einer späten Rechtfertigung? Wollen Leute sich eine weiße Weste erschreiben? Spahn, der vielleicht noch mehr vorhat in Deutschland? Oder sind das tatsächlich Verblendungen? Glauben die inzwischen wirklich, was sie damals erlebt haben? Bringen die die Dinge durcheinander? Haben sie damals auch schon nicht alles verstanden, aber sich nicht getraut, das zu sagen und waren einfach nur selbst von dieser Hyperangst getrieben, die sie ja selbst mit entfacht haben? Das frage ich deshalb, weil das natürlich Rückschlüsse auf Politikerverhalten in anderen Themenbereichen eröffnet. Klima und so weiter, Kriege, alles, was wir im Moment erleben, da erleben wir auch eine kopflos handelnde Politikerklasse, scheinbar, oder sind sie eben doch nicht so kopflos und spielen uns das nur vor und das Ganze folgt einem Drehbuch. Was denkst du dazu?
Genau, also das ist ja deine Eingangsfrage gewesen, ob sie uns dauerhaft angelogen haben. Und da habe ich ja nicht so eindeutig gesagt, ja, das haben sie, sondern ganz im Gegenteil. Wenn man diese Bücher liest, dann sieht man, dass die ja auch teilweise sehr neu im Amt waren. Also es gab ja, was das angeht, zum Beispiel Herr Ramelow war ja Ministerpräsident, der ja neu im Amt war. Das war ja vorher der Kämmerich und der ist ja von Frau Merkel dann vor der Corona-Zeit, also eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo man schon denken konnte, man weiß Bescheid, vielleicht hätte der das ganz anders alles entschieden und das war nicht genehm. Und deswegen ist diese Rückgängigmachung möglicherweise ein Thema geworden. Also das wäre sehr spannend geworden, wenn Herr Kemmerich da derjenige Ministerpräsident gewesen wäre, der dann als einziger wieder Tegnell aus der Art schlägt. Ob er es gemacht hätte, wissen wir heute nicht, aber könnte. Das muss man in Berücksichtigung halten, dass offensichtlich eine Mannschaft da war, die teilweise neu war. Und wenn ich mir das so angucke, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, ich glaube Speranza war relativ neu, ich glaube Olivier Véran war relativ neu, das war er hier, ich glaube Rudi Anschober war relativ neu.
Also sprichst du da an Unerfahrenheit und Empfänglichkeit für Beeinflussung?
Naja, du musst das mal so sehen. Ich versuche das ja auch so in Bezug auf andere Gremien, versuche ich das auch mal auszuloten. Also auch, was zum Beispiel diese Pandemieübung angeht. Du ja. bist vielleicht in deinem Land als Minister, als Bundesminister, bist du ein ganz großer, wichtiger Mann. Ja, also Gesundheitsminister ist ein wichtiger Mann. So ist es auch in Österreich. Und so ist es auch in der Schweiz. Aber wenn du auf einmal in einem Treffen mit anderen zusammensitzt, bist du nur noch einer. Und das ist die Art und Weise, wie man diese Leute überrumpelt. Wir haben es doch gesehen. Also Spahn schreibt uns wirklich, wie das geht, wie man das macht. Man muss die nur zusammenbringen und dann muss man allen sagen, es wird ganz schlimm und dann kann auch keiner mehr ausbrechen. Das geht einfach nicht.
Man will ja nicht der Einzige sein.
Ja, das funktioniert ganz, es ist so einfach. Und deswegen will ich denen gar nichts Böses unterstellen. Natürlich wird man das im Einzelnen untersuchen müssen, ob es nicht doch was Böses gab. Aber im Prinzip ist die einfachste Sache auf diese Weise. Ja, Herr Wieler, der ja ein ganz wichtiger Mann im RKI war, der sitzt ja auch in vielen Pandemieübungen international, dann sitzt er manchmal in der zweiten Reihe und ist gar nicht mehr wichtig.
Naja, im Grunde schließt sich ja der Kreis. Ich erlebe das ja auch, habe das 30 Jahre lang erlebt bei Gerichten. Richter, Staatsanwälte, die auf gar keinen Fall ausscheren wollen und auffallen wollen, die wollen ja keine abweichende Meinung zum Ausdruck bringen. Man erlebt es dann auch jetzt, wenn du hast eingangs beschrieben, welchen Sinn oder welche Zielrichtung die Enquete-Kommission hat, nämlich zu erreichen, dass bei der nächsten Pandemie einheitliche Maßnahmen verordnet werden.
Genau, dass die legitimiert
werden. Also darum geht's, ja.
Es geht nur darum, dass es kein Schweden gibt.
Ja.
Nein. Es geht nur darum, dass im Gesetz drinsteht, was gemacht
wird. Wie man es machen muss.
Weil sie genau wissen, dann ist es sicher, dann kann auch keiner mehr was dagegen unternehmen.
Ja.
So, und ich lese dir nochmal aber ganz kurz was vor zu dem Thema der Zusammenfassung. Wann, also zu Alain Berset, der ist gefragt worden in seinem Buch, wann haben Sie beim Coronavirus realisiert, jetzt wird es wohl ernst? Und da schreibt Herr oder sagt Herr Berset, noch im Januar sah ich, wie sich die Lage in China negativ entwickelte. Deshalb führte ich bereits am World Economic Forum in Davos Ende Januar Gespräche zum Thema Corona. Ja, so läuft das.
Ja,
läuft so. Die werden quasi auf diese Weise so zusammengeführt, dass sie sich dem nicht entziehen können. Man möchte da nicht der Außenseiter sein.
Ja.
Ich meine, wir erinnern uns alle mal, ich erinnere mich da so dunkel dran, dass es auch mal einen Präsidenten eines Landes gab, wo er dann irgendwie ganz alleine saß. Also zumindest hat man das so dargestellt. Ich glaube, du weißt, welches Land ich meine. Und das ist die Art und Weise, wie man das da organisiert. Und deswegen funktioniert das auch alles so super. Da will keiner irgendwie sein eigenes Ding machen.
Nun schaust du ja schon ins Ausland und wir müssen noch zumindest mit wenigen Sätzen auf Südtirol zu sprechen kommen. Das sind ganz aktuelle Eindrücke, die du mitgebracht hast. Du warst dort in der letzten Woche, glaube ich, in einem Ausschuss. Berichte doch mal, läuft es dort anders, läuft es dort genauso? Wie sieht aus deiner Sicht überhaupt eine gute Aufarbeitungsarbeit aus und leistet irgendein Ausschuss die tatsächlich? Vielleicht Südtirol?
Südtirol hatte ja nun mich eingeladen und auch verschiedene andere, die dort sprechen durften. Das ist immer so, wenn im Untersuchungsausschuss ein Sachverständiger eingeladen wird, dann darf der seine Dinge vortragen. Und ich habe die Sterbepeaks und die Entwicklung des Sterbegeschehens in Italien, insbesondere in Norditalien und in den einzelnen Provinzen gezeigt über Zeiträume. Und das haben die noch nie gesehen. Das haben die noch nie gesehen. Die sitzen quasi zwei Provinzen neben Bergamo und haben noch nie gesehen, dass es diesen Sterbepeak da gegeben hat. Das kennen die gar nicht, das wissen die gar nicht. So, und das zeigt natürlich, wenn man das so macht, dass natürlich eine Aufarbeitung nur geschehen kann, wenn diese Dinge in die Aufmerksamkeit geraten. Also da sind die Daten ganz entscheidend und ganz wichtig. Und ich gehe auch davon aus, dass das weiterhin seinen Weg machen wird. Aber diese Daten sind die Grundlage von allem. Ja, also da braucht man nicht irgendwie allgemein Dinge zu erzählen, sondern muss man ganz konkret sagen, Leute, hier stimmt was nicht bei euch. Hier stimmt was nicht. Das ist in Bozen, das konnte ich machen. Das ist auch sehr begrüßt worden. Ich muss sagen, die Vorsitzende war da auch sehr freundlich und hat mich auch hinterher, ich habe mich alle Abgeordneten, es waren nicht so viele, haben mich alle verabschiedet. Und ich hatte also einen sehr positiven Eindruck, dass diese Daten eben ganz klar denen auch gezeigt haben, es gibt Aufklärungsbedarf.
Tom, wie geht's für dich weiter? Gibt's eine ideale Welt, in der wirkliche Aufarbeitung möglich ist? Wirst du über deine Erkenntnisse ein neues Buch schreiben? Wirst du das der KI überlassen, ein neues Buch zu schreiben? Was wirst du machen? Wie kommen wir wirklich zu Erkenntnissen, die uns das Ganze, was wir während Corona erlebt haben, möglichst ein zweites Mal ersparen?
Genau, also das ist eigentlich meine Triebfeder. Ich möchte nicht diese Ausgangssperren und diese Willkür des Staates wieder erleben, wo Beamte eigentlich sich kopflos überhaupt gar keine Gedanken machen darüber, was sie jetzt anordnen und am liebsten noch per Gesetz gedeckt. Ja, dann wären sie ja noch brutaler. Also wir haben ja gesehen, dass in der Corona-Zeit die Maßnahmen auch brutalst mit Polizei durchgesetzt wurden. Also in jeglicher Hinsicht kann man das ja sagen. Und das würde ja noch schlimmer werden, wenn es jetzt durch Gesetze gedeckt ist. Dann kann man ja gar nichts mehr dagegen machen. Sodass also jetzt der Zeitpunkt ist, an dem wir uns dagegen wenden können. Dummerweise steht uns ja eine Veränderung der ganzen Welt bevor. Das heißt also, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, nur auf dieses Thema einzugehen, sondern die Welt verändert sich gerade durch strategische Umgestaltung der Energieversorgung einzelner Kontinente sogar. Also Europa wird ja quasi jetzt ganz anders behandelt als früher und man muss sich das angucken, wie sich das weiterentwickelt. Es geht ja nicht nur um Öl, es geht ja auch um Ammoniak, um Stickstoff, Stickstoff, um Wasser, um alle möglichen Dinge, die in der Zukunft relevant für uns werden. Und wenn man so den Bogen so groß spannt, dann kommt natürlich auch das gesamte Digitalsystem, was jetzt auf uns zukommt, dem kommt eine große Bedeutung zu. Und dass die analogen Rechte, die der einzelne Mensch hat, natürlich auch weiter berücksichtigt werden müssen. Sodass ich also meine Zukunft, in meiner Zukunft schon so viele Tage dafür verplant habe, was alles in dieser Thematik noch zu öffentlich mitzuteilen ist, dass ich da in dem Bereich sehr aktiv bin im Moment. Also ein bisschen ins EU-Parlament und so weiter. Werde ich jetzt weiterhin versuchen, Vorträge zu halten und zu sensibilisieren. Mir ist bewusst, dass ich keine Massen ansprechen kann. Das geschieht von alleine. Das Bewusstsein ist das Entscheidende. Ja, alles, was ich sage, macht ja was mit dem anderen und das ist auch okay so.
Ja, also das war eigentlich schon ein perfektes Schlusswort, aber ich will meine letzte Frage an dich trotzdem noch stellen. Aufklärungsarbeit, Ausschüsse, Enquete-Kommissionen, das ist ja ein Blick nach hinten, wir schauen zurück. Das wird von vielen, die auch die Arbeit, deine Arbeit, die Arbeit vieler anderer, die Arbeit von wichtigen Medienportalen wie Apolut beobachten, auch kritisiert, dass wir viel zu viel nach hinten schauen und viel zu wenig nach vorne schauen. Weil dieser Blick zurück natürlich immer nur die Beschäftigung mit etwas ist, was schon Schmerzen hervorgerufen hat und was aber eben zurückliegt. Warum dieser Blick zurück und ist nicht vielleicht in dem, was du eben gerade schon sagtest, viel wichtiger, dieser Blick nach vorne? Was wird in Zukunft passieren?
Genau, also der Blick nach hinten ist so wichtig, weil Corona ein Ereignis ist, das es einmalig auf der Welt so gegeben hat und wovon alle betroffen waren. Und das ist ein Generalereignis und dieses Generalereignis kann man nicht einfach so vorbeiziehen lassen. Man muss es bis in die letzten Details aufarbeiten und nur dann kann man verstehen, dass hier Leute am Werk gewesen sind in so großer Zahl und wie diese Mechanismen alle funktioniert haben, was man vielleicht in der Geschichte schon mal hätte machen sollen, aber nicht gemacht hat. Und diese Gelegenheit ist besser, weil sie eben nicht mit einer Art Krieg verbunden ist, sondern weil sie eben also auch nicht in dieser Art und Weise, wie das letztes Mal abgelaufen ist, sondern hier konnte man ganz viele Mechanismen sehen, die stattgefunden haben. Und einer dieser Mechanismen ist, dass offensichtlich in Behörden, Ministerien, Regierungen Menschen bereit sind, anderen die Freiheit zu nehmen und sie schlimmstens zu drangsalieren, um irgendeiner Agenda zu dienen, die also als Agenda auch erkennbar ist. Und wie das funktioniert, und wie das quasi für die Zukunft verhinderbar ist. Dafür müssen wir die Details uns ansehen. Wie zum Beispiel, alle Behörden hätten normalerweise, wenn sie gesehen hätten, dass sie Besuchsverbote ist, ein ganz schönes Beispiel, Besuchsverbote in den Altenheimen eben nicht erlassen hätten, ja, dann hätten alle Behörden normalerweise eine Folgenabschätzung machen müssen, damit sie das sehen konnten. Das heißt, ich will diese Leute letztlich verpflichten in der Zukunft, dass sie, wenn sie solche Entscheidungen treffen, transparent für alle erklären müssen, warum das mehr Nutzen hat, als dass es Schaden bringt. Ich will den Schaden sehen. Ich will sehen, ob sie wissen, welchen Schaden sie verursachen. Ich will eine Diskussion darüber haben. Und darauf kommt es mir an, dass also jede Maßnahme, die der Staat versucht, um die Rechte der Menschen wegzunehmen, dass jede Maßnahme vorher transparent einmal dargelegt wird oder zur Diskussion gestellt wird, bevor sie durchgeführt werden kann. Ansonsten ist es ja sehr leicht, ein totalitäres System aufzubauen. Dann brauchen wir ja im Grunde gar nichts mehr zu machen. Also das ist eine Aktivität für unsere aller Zukunft, die jeder macht, der sich darum noch kümmert, um diese Corona-Aufarbeitung, weil eben Maßnahmen niemals ohne die vorangegangene Folgenabschätzung gemacht werden sollen. Ich habe sogar so dumme Sätze gehört wie, wir konnten ja nicht orakeln, was den Menschen dann so im Einzelnen passiert. Würde. Also wenn ich mir solche Sätze anhöre, ist mir klar. Und bei Herrn Ramelow habe ich ja auch gefragt, haben Sie denn eine Folgenabschätzung gemacht? Ja, in dem Sinne, dass wir das in Kauf nehmen. Ja, das ist alles falsch. Das ist alles falsch. So geht das nicht. Das ist totalitär.
Einer, der nicht orakelt, ist Tom Lausen. Lieber Tom, ich danke dir für dieses Gespräch. Du guckst für uns weiter in die Zahlen und hältst dich an Daten und Fakten. Vielen, vielen Dank für dieses wichtige Gespräch. Auf apolut.net finden Sie alle anderen Videos von uns und natürlich viele weitere wichtige Gespräche, die Sie so nirgendwo anders bekommen. Dort finden Sie auch unsere Spendeninformationen, denn guter unabhängiger Journalismus wie der von Apolut ist auf die Unterstützung der Hörer und Zuschauer angewiesen. Wir machen unsere Produktionen für Sie und freuen uns umgekehrt, wenn Sie uns zu einem Ihrer geschätzten Informationsmedien machen, ein Medium, das unabhängig bleiben möchte und nur so unbeeinflusste Aufklärungsarbeit leisten kann. Denken wir daran, nichts gehört der Vergangenheit an, alles ist Gegenwart und kann wieder Zukunft werden. Darin steckt ebenso die Möglichkeit der Wiederholung schlimmer Ereignisse, aber auch viel Hoffnung, wenn wir aus dem Erlebten lernen. Wir sollten uns daher auf die Hoffnung auf Besseres konzentrieren. In diesem Sinne bleibe ich, Ihr Alexander Christ, bis zur nächsten Folge von Apolut im Gespräch.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.